Die Akustik gilt als einzigartig in einer der ersten sogenannten Betonkirchen Deutschlands. Die Pauluskirche in Ulm ist eine Perle, auch architektonisch. Und das soll etwas heißen, denn die Konkurrenz vor Ort ist groß, gar riesig. Das Ulmer Münster hat mit fast 162 Metern den höchsten Kirchturm der Welt und gleich noch ein Rekord. Das Münster gilt als größte evangelische Kirche in Deutschland. Theodor Fischer, Architekt der Garnisonskirche, so wie die heutige Pauluskirche ursprünglich hieß, ist erst gar nicht der Versuchung erlegen, in Konkurrenz zu Münster oder anderen Kirchen in Ulm zu treten. In Anlehnung an Martin Luthers Kirchenlied »Eine feste Burg ist unser Gott« nannte Fischer seinen Entwurf »Eine feste Burg«. Auf den ersten Blick erinnert das Gotteshaus in der Ulmer Oststadt tatsächlich eher an ein Bollwerk. Ulm war um 1900 eine der bedeutendsten Garnisonsstädte des Reichs. Die evangelischen Soldaten gingen im Münster zum Gottesdienst. Die Katholiken hatten bereits eine Garnisonskirche. In der Nachbarschaft zur katholischen St. Georgskirche sollte die protestantische Kirche gebaut werden. Auf Druck der amerikanischen Militärregierung, Ulm lag nach dem Zweiten Weltkrieg in der amerikanischen Besatzungszone, wurde die einstige Garnisonskirche umbenannt. Viele Jahre später erhielt sie ihren heutigen Namen, Pauluskirche. Die Pauluskirche gilt als eine der ersten Betonkirchen in Deutschland. Architekt Theodor Fischer ist 1910 eine moderne Interpretation des aus der Romanik stammenden Motivs der wehrhaften Gottesburg gelungen. Statt eines einzelnen Turms hat sich Fischer für zwei markante, fast 60 Meter hohe Türme entschieden. In Ulm spricht man bisweilen fälschlicherweise von Granattürmen. Der Architekt soll sich jedoch an syrischen Kuppeln orientiert haben.
Diese Doppelturmanlage, die hat der Baumeister Theodor Fischer eben ganz bewusst hier hingestellt, um gegenüber diesen Einturmlösungen Münster und St. Georg eben einen Kontrapunkt zu schaffen.
Adelbert Schlotzdürr ist seit 1993 Pfarrer der Paulusgemeinde und beschäftigt sich schon lange mit der Kirchenarchitektur. Er malt auch Kirchen. Die Pauluskirche spiegle den damaligen Zeitgeist wider, erklärt er.
Das Eine feste Burg war natürlich damals im Zug der Zeit, ideologisch ein Stück weit diese Wagenburg-Mentalität, politisch Deutschland eingekreist von den übrigen europäischen Völkern, muss sich wehren anscheinend, um den eigenen Anspruch, den späten nationalen Anspruch geltend zu machen.
Theodor Fischer gilt als einer der führenden Architekten des frühen 20. Jahrhunderts. Viele einzigartige Bauten hat er entworfen, so etwa das Hauptgebäude der Universität Jena. Das sogenannte Ledichenheim in München stammt auch von ihm. Im schwäbischen Reutlingen hat Fischer, der auch Stadtplaner war, mit der Arbeitersiedlung Mindersdorf Maßstäbe für einen frühen sozialen Wohnungsbau gesetzt. Mit Blick auf die Pauluskirche sagt der Pfarrer,
Fischer wollte hier sich auch wahrscheinlich in die Debatte einbringen, was ist deutsch, deutscher Nationalstil. Und Fischer hat sich da dann auch gegen die Gotik positioniert mit diesem Bau, also eben als neuromanischen Bau.
Mit seinen Arbeiten hatte Architekt Fischer auch das Interesse seines Kollegen Le Corbusier geweckt. Der französische Künstler bezeichnete Fischer als Architekten von europäischem Rang. In Ulm muss man sich zunächst auf Details einlassen, um das Ganze zu begreifen.
Diese großen Binder, die sehen Sie hier auch außen als Stütze. Und dahinter liegen diese großen Betonbinder, der große Betonhimmel.
Entlang den Seitenschiffen beeindrucken schon von außen riesige Stützen, jeweils vier auf jeder Seite. Ein Detail, das weniger bekannt ist, die rostbraunen Ziegel an der Außenfassade sind von Hand gestrichen.
Auch das war ihm wichtig, das Handwerk hier zur Geltung zu bringen. Das lag im Zug der Zeit. Damals versuchte man ja wieder ein bisschen das, was zersplittert war. Industrie einerseits, Handwerk andererseits, Kunst, Probekunst, Anführungszeichen, wieder zusammenzubringen. Gesamtkunstwerk als Stichwort.
Ein Hirsch und ein Löwe, beide aus Beton, stehen an einer tempelartigen Vorhalle, die heute den Haupteingang bildet. Im Kircheninneren wird man von einem großen, stützenlosen Raum empfangen. Eisenbetonbinder, nach dem Architekten als Fischerbogen bezeichnet, überspannen eine lichte Weite von fast 28 Metern. Tageslicht von außen kommt lediglich durch Obergadenfenster herein. Die ursprünglich schlichten Kirchenfenster mit Fabrikglas wurden durch farbenfrohe Fenster des Künstlers Klaus Arnold vor Jahrzehnten ersetzt. Sie stehen im krassen Kontrast zu dem ursprünglich nüchternen Raum. Durch die bunten, lebendigen Fenster entsteht je nach Lichteinfall so etwas wie eine Kathedralatmosphäre.
Spricht nicht unbedingt Fischers nüchterner protestantischer Vision, dass die Gemeinde hier zusammenkommt und durch nichts abgelenkt wird, Predigt hört, durch Abendmahl und Wort erbaut wird.
So wandert der Blick des Kirchengastes zunächst zu den Fenstern. Diese erzählen die Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zur Vollendung. Etwa das Osterlamm mit der Siegesfahne ist abgebildet, ein anderes Motiv Paulus im Gefängnis in Rom. In der Kuppel über der Orgel wird in 5 Fenstern die Urgeschichte dargestellt. Die Doppelempore mit der Orgel irritiert zunächst mit ihrer barock wirkenden Gestaltung.
Es ist nun eine Anspielung, eine Hommage an die oberschwäbische Welt. Ulm sozusagen als Schnittpunkt, Altwürttemberg einerseits, protestantisch auf der anderen Seite die katholische Welt. Diese Anspielung ist typisch für Fischer. Er hat ja überall seine Bauten eigentlich immer vom Kontext her verstanden. Die landschaftlichen, die natürlichen Kontexte beachtet. Und hier spielt er auf die katholische Welt an. Es war übrigens auch durchaus ökumenisch damals schon der Gedanke in der Wettbewerbsausschreibung deutlich, man solle Rücksicht nehmen auf die katholische Schwesternkirche. Also wirklich wörtlich zitiert.
Auf der Empore öffnet sich eine Tür zu einer weiteren Welt, der musikalischen. Kantor und Organist Philipp Hartmann sitzt am Spieltisch des spätromantischen Instruments. 1910 wurde die Orgel von den Gebrüdern Link aus dem nicht weit entfernten Giengen an der Brenz gebaut.
Sie war schon zur Erbauungszeit ungewöhnlich, weil der erste Organist hier, Karl Behringer, der war kurz davor in Paris gewesen, zu Studienaufenthalt. Der hat also sehr viele Elemente aus französischen Orgeln hier schon in eine deutsche Orgel einbauen lassen, was relativ ungewöhnlich ist in der Zeit.
Orgeln, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, wurden meist verändert, erklärt Kantor Hartmann.
Weil man eben dieses romantische, weiche, sich mischende Klangideal nicht mehr wollte. Man wollte zurück zu Barock oder noch weiter zurück. Ein missverstandenes Barockideal, wie wir heute wissen. Aber man hat eben diese spätromantischen Orgeln eigentlich rigoros entstellt oder gleich ganz entfernt.
Diese Orgel hat alles gut überstanden. Zunächst eine behutsame Teilrestaurierung 1996 und jüngst eine komplette Erneuerung.
Wo alle Register, die entfernt worden sind, in der Zwischenzeit auch wieder eingebaut wurden. Also man kann sagen, die verfügt über alle Klangfarben, die die Orgel damals hatte. Aber wir haben sie eben auch stark erweitert.
Und das macht die Orgel gepaart mit der einzigartigen Akustik für viele namhafte Musiker besonders attraktiv.
Also da stehen eigentlich international, kann man sagen, also Organisten aus der ganzen Welt stehen eigentlich Schlange.
Um in der Pauluskirche etwa Aufnahmen für CDs zu machen. Dabei erfordert es durchaus mehr als gutes Spiel, um gerade diese Orgel zu beherrschen. Sitzt der Organist in der Regel in dem Instrument drin, liegen hier Spieltisch und Orgel etwa 20 Meter auseinander.
Das ist für manche Spieler, die es nicht gewohnt sind, erstmal gewöhnungsbedürftig, weil der Klang nicht von der Technik, also nicht von der Traktur, sondern akustisch eine kleine Verzögerung hat. Das heißt, man spielt und der Klang kommt etwas später und das muss man gewohnt sein.
Der Vorteil? Der Organist kann besser beurteilen, wie der Klang im Raum wirkt, erklärt Kantor Hartmann. Die Lage der Orgel, vor allem auch die Betondecke, sorgen für eine perfekte Akustik.
Weil sie eben so ungefähr 2 Sekunden Nachhall hat. Der Architekt der Kirche, Theodor Fischer, der hat die Kirche speziell auch akustisch konzipiert.
Der Nachhall im Ulmer Münster beträgt etwa 13 Sekunden. In diesem Fall sprechen Musiker von einer Überakustik. Architekt Fischer war auch ein Akustikfuchs, sagt Hartmann.
Die Kuppel, in der die Orgel steht, die hat er nur wegen der Akustik für die Orgel extra so bauen lassen. Das heißt, der Klang kommt sehr gemildert, also gemischt, unten an, aber bleibt immer deutlich. Umgekehrt, wenn unten Orchester, Chor musizieren, bin ich oft oben auf der zweiten, auf der hochgelegenen Orgelempore und ich höre alles. Also kommt ganz, ganz klar an. Und trotzdem wird der Klang eben gerundet, kann man sagen.
Einmal im Jahr verändert sich die Pauluskirche völlig. Dann bietet sie Menschen ohne Heimat für ein paar Stunden ein Dach über dem Kopf.
Im kommenden Januar feiern wir die 25. Ulmer Vesperkirche. Das ist ein ganz großes Ding im Grunde genommen. 4 Wochen ist die Kirche fast ausgeräumt.
Alexandra von Bär ist Kirchengemeinderätin in der Gemeinde. Vor der Kirche mit Blick in Richtung Altstadt erklärt sie, nicht nur bedürftige Menschen besuchten während dieser besonderen Zeit das Gotteshaus.
Sondern auch Menschen, die keine Familie haben. Ist tatsächlich darauf gemünzt, dass auch Menschen, die einfach in der Stadt arbeiten, dass sie zum Mittagessen kommen, damit eine Mischung überhaupt möglich ist.
Vor 30 Jahren kam Alexandra von Bär nach Ulm, studierte hier Medizin und ist geblieben. Als Ärztin arbeitet sie am Universitätsklinikum Ulm und liebt als Reingeschmeckte die Stadt an der Donau mit ihren rund 126.000 Menschen bis heute sehr.
Mit vielen kulturellen Angeboten. Ich habe auch hier in der Gemeinde dann eine Heimat gefunden letztlich. Meine Kinder sind hier geboren. Ja, es ist eine Stadt, die viel bietet und man ist schnell in den Bergen. Die Schwäbische Alb, das kann man von hier aus direkt tun.
Mit Blick auf die Doppeltürme der Pauluskirche erinnert sich Alexandra von Bär an ihre erste Zeit hier in Ulm, an den ersten Eindruck von der Pauluskirche.
Es war für mich sogar so, dass ich am Anfang gedacht habe, was ist das denn für eine Kirche? Also ich habe mich am Anfang eher unwohl gefühlt.
Möglicherweise entsteht dieser Eindruck auch beim Blick in den zunächst sehr düster wirkenden Chorraum. Anstatt eines figürlichen Kreuzes wurde Adolf Hölzel mit einer Arbeit beauftragt. Auf den trockenen Putz malte der Künstler 1910 das Werk Der Gekreuzigte.
Dieses bedeutende Kunstwerk Adolf Hölzels, das einzig eigenhändige Wandbild dieses Stuttgarter Frühabstrakten und hier noch sehr symbolistisch, eigentlich Gauguin, fast Gauguin-Nachfolge.
Mit Absicht gibt es in dem rechteckigen Raum hinter dem Altar keine Fenster. Über das Übernatürliche könne man keine Aussagen machen, zitiert Pfarrer Schlotz-Dürr Architekt Theodor Fischer.
Deswegen auch keine Fenster hier, deswegen auch nicht ein wunderschöner Chorraum, also so ein Illusionsraum, so wie in Münster oder in der Georgskirche. Dieser Illusionsraum, auf den wollte er, glaube ich, fast vollständig verzichten.
Allerdings sind durch Umgestaltungen und Umbauten zunächst in den 1960er Jahren auch einige wichtige Details des Gesamtkunstwerks im Chorraum verloren gegangen. Bis heute zu sehen, links und rechts vom Kreuz viele etwa 10 cm große Ornamente. Eulen, Pelikane, Rebstöcke entdeckt man aber erst auf den zweiten Blick. Gleichförmig wirken sie, schablonenartig. Pfarrer Schlotz-Dürr spricht von einer gewollten Symbiose. Auf der einen Seite das einzigartige Werk von Hölzel, umgeben von scheinbar banalem Industriedesign. Bewusst und gerade auch noch einmal hier geht es um einen Gegensatz.
Sozusagen die Utopie auch einer Welt, in der die soziale Diastase und auch also das soziale Auseinanderdriften Arm und Reich, ja, Proletarier, Kapitalisten, also so sozialistische Gedanken natürlich schon auch.
Die Denkmaleigenschaft wurde der Pauluskirche 1978 zugesprochen. Schon wesentlich früher hatte man erkannt gehabt, welche herausragende architektonische, künstlerische und wissenschaftliche Bedeutung dieses Bauwerk von Theodor Fischer hat. Heute gilt die Ulmer Pauluskirche als eines der wichtigsten Beispiele für die Anfänge des modernen Kirchenbaus.